Digitales Dilemma. Wie KI Wissenschaft und Hochschule verändert. Folge 2.
Herzlich willkommen zur Folge Ghostwriting oder Inspiration. Wie KI das wissenschaftliche Schreiben verändert. Mit mir, Hanna Littke.
Und Paulina Wendt.
Wir fragen uns, wie und wo KI im Schreibprozess sinnvoll eingesetzt werden kann und wo die Grenzen liegen. Um zu verstehen, wie KI den wissenschaftlichen Schreibprozess tatsächlich verändert, haben wir dort nachgefragt, wo diese Transformation gerade stattfindet. Direkt bei den Studierenden. In einer anonymen Befragung hier an der HAW Hamburg wollten wir wissen, ob und wie sie KI-Tools in ihren Studienalltag einbinden, wofür sie genutzt werden, wo sie unterstützen, aber auch, wo sie vielleicht etwas frustrieren. Das Ergebnis vermittelt ein widersprüchliches Bild. Hören wir also rein, was die Studierenden auf unsere Fragen geantwortet haben.
Ja, ich nutze regelmäßig KI für meine Ausarbeiten, Präsentationen.
Wenn ich was kürzen will, ist KI ziemlich gut.
Dass man Stichpunkte reingibt und dann sagt, hier, guck mal nach der Grammatik oder schreib mir das mal schön.
Weil ich das Gefühl habe, die KI kann ein bisschen besser wissenschaftlich formulieren als ich.
Ich nutze ChatGPT, ich nutze Elicit, manchmal so am Anfang. Und Notebook LM habe ich jetzt auch schon mal ausprobiert. Am meisten hilft es mir so beim das Problem vom leeren Blatt.
Ich glaube am meisten wirklich bei der Literaturrecherche, weil es einfach die meiste Zeitersparnis ist. Also das Schreiben kriegt man auch noch selber hin, aber die Zeitersparnis ist wirklich der größte Gewinn von der KI.
Dann lasse ich mir auch so die ersten Literaturbeispiele geben.
Frage ich aber nochmal nach, ob da irgendwie ein Fehler drin sein könnte. Und dann sagt die KI, ah ja, sorry, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Wenn einem das halt nicht auffällt, dann hast du ein Problem.
Oder durch das eigene Nachdenken kommt man auch öfter mal zu schlaueren Gedanken, als wenn man jetzt einfach nur blind dieser KI folgt. Und da sehe ich schon ein großes Problem.
Ich kriege halt kein kritisches Feedback.
Weil man ja schon oft dann auch gemerkt hat, es macht gar keinen Sinn. Da schwingt immer noch eine Angst mit und deswegen verlasse ich mich da nicht 100% drauf.
Ja, also inzwischen bin ich quasi voll abhängig davon.
Das waren ja jetzt echt total spannende Einblicke, die wir erhalten haben von den Studierenden. Und am interessantesten fand ich wirklich den Fakt, dass ja alle durchgehend KI nutzen für das Studium, aber es trotzdem diese kritische Haltung gegenüber KI gibt. Und deswegen, Hanna, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Findest du das genauso überraschend oder hättest du eine eher weniger kritische Auseinandersetzung mit KI vermutet?
Ja, ich hätte auf jeden Fall eher eine weniger kritische Auseinandersetzung mit KI vermutet. Ich finde vor allem spannend, wie die Studierenden teilweise sagen, ja, ich benutze das immer, um meine Texte zu formulieren und von Stichpunkten irgendwie zu einem Fließtext hinzukommen. Aber dann auf der anderen Seite sagen, boah, aber so ein bisschen skeptisch bin ich dann irgendwie doch noch, weil KI ja auch Fehler macht und die sogenannten Halluzinationen erfindet. Ja, total spannend, dass dann irgendwie da doch so eine Reflexion da ist. Halluzinationen sind erfundene, falsche und unsinnige Informationen, die von KI-Modellen generiert werden und besonders überzeugend klingen. Also so klingen, als wären sie richtig.
Da habe ich mich auch total wiedergefunden. Also so geht es mir auch. Ich vertraue dem Ganzen auch noch nicht 100% und habe da auch kein gutes Gefühl damit, das einfach so der KI zu überlassen und dann einfach komplett Inhalte zu übernehmen zum Beispiel.
Ja, definitiv, das sehe ich genauso. Vor allem, als angesprochen wurde, dass ganze Literaturrecherchen durchgeführt werden mit einer KI, muss ich sagen, würde ich mich jetzt noch nicht so drauf verlassen, dass die KI das genauso gut machen kann wie ich. Und das finde ich total spannend zu sehen, dass andere das wohl dann doch schon voll für die Literaturrecherche auch nutzen.
Und sich auch darauf einlassen. Trotz der Kritik, ja, fand ich auch total spannend. Und genau deswegen haben wir uns auch vor allem die Frage gestellt, was verändert sich eigentlich im klassischen wissenschaftlichen Schreibprozess konkret durch KI? Und dafür haben wir heute Katharina Gerhardt zu Gast bei uns im Studio. Frau Gerhardt ist preisgekrönte Lehrbeauftragte der Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft hier an der HAW Hamburg. Stellen Sie sich gerne einmal unseren ZuhörerInnen vor, Frau Gerhardt.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich unterrichte an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften seit 2018. Habe angefangen mit den wissenschaftlichen Arbeiten, was ich immer noch für die ersten Semester eigentlich durchgängig mache. Ich habe aber auch im Bereich Medien und Literatur unterrichtet und an der Universität Hamburg unterrichtet. Das seit 2010. Das heißt, ich bin eine Lehrbeauftragte mit einigen Erfahrungen. Aber das ist nur ein Standbein. Das andere ist, dass ich als freie Lektorin arbeite.
Wie bereits gesagt, wir wollen heute einmal gemeinsam den Schreibprozess analysieren. Denn der Schreibprozess ist ja für uns alle super wichtig im wissenschaftlichen Schreiben zu wissen, wo fange ich an, wo höre ich auf, welche Schritte durchlaufe ich auch währenddessen. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Und zwar geht es um die Themenfindung und die Recherche. Die Basis einer jeden wissenschaftlichen Arbeit ist ja eine gute Fragestellung zu entwickeln und das richtige Thema für sich zu finden, die richtige Literatur zu finden und zu sichten. Genau, und da haben wir gleich die erste Frage an Sie. Welche Rolle, würden Sie sagen, spielt eigenständige Themenfindung und Literaturrecherche im wissenschaftlichen Alltag?
Also im wissenschaftlichen Alltag würde, ja, es ist auf jeden Fall eine ganz zentrale Rolle. Eine ganz zentrale Rolle, denn wenn ich mich nicht für mein Thema interessiere, dann kann ich darüber auch nicht gut schreiben. Intrinsische Motivation, also Motivation, die aus einem selbst herauskommt, ist, glaube ich, ein Schlüssel zu einem geglückten Studium und vor allem auch im, in der Themenfindung beim wissenschaftlichen Arbeiten. Also ich empfehle immer das Browsen am Bibliotheksregal, also im ersten Semester, dass man wirklich ganz analog in die Bibliothek geht und da einfach schaut, was steht zu meinem Thema im Regal. Aber natürlich auch Datenbanken durchsucht und guckt, wo ist mein Thema aktuell. Dass das zeitaufwendig ist, das ist so. Und zur Frage der Zeit oder Zeitersparnis kommen wir sicherlich auch noch.
Genau, da würde ich jetzt auch überleiten. Und zwar ist natürlich das, was wir uns jetzt auch stellen im Rahmen dieses Podcasts, die Frage, wie KI denn hier sinnvoll unterstützen könnte. Vielleicht zum einen, wenn es um dieses Zeitthema geht, aber auch sozusagen das, was Sie angesprochen haben, mit irgendwie sehr analog in eine Bibliothek zu gehen, kann auch KI in dem Bereich irgendwie unterstützen. Was sagen Sie dazu?
In dieser Initialphase, wenn ich also bei der Themenfindung bin, wenn ich Ideen suche, dann kann so ein Large Language Model, ein großes Sprachmodell, von dem ich lieber sprechen möchte, wie ChatGPT zum Beispiel, natürlich eine Art Sparringspartner sein. Ja? Ideenfindung, ein Prompt formulieren, noch ein Prompt formulieren und überlegen, okay, in welche Richtung könnte es gehen. Es darf natürlich nie das einzige Mittel sein und, das ist ganz wichtig, ich muss mir darüber im Klaren sein, was macht dieses Tool. Es ist ein stochastischer Papagei, wie manche sagen. Es ist Wahrscheinlichkeiten, es bringt immer das nächstwahrscheinliche Wort. Das heißt, es ist nicht faktenbasiert. Und es ersetzt eben keineswegs die vorher angesprochene Recherche.
Vor allem dieses Thema, dass KI ja auch Fehler hat und Halluzinationen erfindet, ist natürlich vor allem in diesem ersten Prozess, in diesem Literatur-Recherche-Prozess, wenn da irgendwie schon, mit einer Literatur vielleicht gearbeitet wird, die vielleicht gar nicht den Inhalt hat, aber die KI sagt dir, das und das steht da drin und verzerrt somit das Bild, was du dann ja auch kriegst von der Literatur, die du versuchst zu benutzen, kann natürlich immensen Einfluss haben auf die Qualität dann der wissenschaftlichen Arbeit, die man schreibt. Und das bringt uns auch zu unserer nächsten Frage. Und zwar haben wir in einem Stimmungsbild vorab gehört, dass viele Studierenden auch schon KI oder den Prozess der Literaturrecherche ersetzen mit KI, einfach weil es effizienter ist, zeiteffizienter. Und da wollen wir Sie gerne fragen, ob Sie glauben, dass KI dieser Aufgabe schon gewachsen ist, die Literaturrecherche für uns Studierende zu übernehmen.
Nein. Also ich könnte es jetzt bei diesem Nein belassen, aber einfach deswegen, weil es kein faktenbasiertes Tool ist. Diese Large Language Models, die sind sehr verführerisch, die sind sehr convenient, die sind sehr kommod. Ja, ich schalte das an, stelle eine Frage, habe eine ganz glatte Oberfläche und habe eine wunderbar rechtschreiblich und grammatikalisch richtige Antwort in Anführungszeichen und das verführt. Aber es ist nicht faktenbasiert. Es ist nicht faktenbasiert. Deswegen, das Erste, was Studierende in meinem Seminar lernen, ist, dass sie die KI in dem ersten Semester nicht benutzen dürfen für die Recherche, dass sie gar nicht benutzen dürfen. Warum nicht? Weil sie das wissenschaftliche Schreiben auch erst einmal lernen müssen. Trotzdem probieren wir gemeinsam KI aus, um auszutesten, was sie können und was sie auch nicht können. Also das große Missverständnis, was herrscht, ist, dass diese Large Language Models ein neues Recherchetool seien. Das sind sie mitnichten.
Ja, ich glaube, mit der Meinung gehen wir auch einher, dass es einfach noch nicht so weit ist. Und wer weiß, ob es jemals so weit sein wird, dass es für uns wirklich diese wichtige Aufgabe ja übernehmen kann. Weil Fakt ist einfach, dass das KI-Text oder dass eine KI wie zum Beispiel ChatGPT die Texte, die Inhalte gar nicht versteht.
Ja, wir haben uns ja jetzt gerade mit der Themenfindung und der Literaturrecherche beschäftigt und jetzt wollen wir darüber sprechen, wie die gewonnenen Inhalte sinnvoll, strukturiert und zu einem schlüssigen Argumentationsstrang aufgebaut werden können. Also wollen wir über die Gliederung in wissenschaftlichen Arbeiten sprechen. Ja, wie entsteht denn ein roter Faden und wie sollten Studierende hier vorgehen, Frau Gerhardt?
Also, ich antworte wieder relativ konservativ. Lektüre. Ich glaube nicht, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir zu wenig digitale Inhalte haben, sondern ich glaube, dass das, was wir brauchen, Fokus ist. Und deshalb ist es wichtig, dass ich mich fokussiere auf verschiedene schriftliche Quellen, seien sie online gefunden oder in echten Büchern. Und dass ich dann aber auch, das lehre ich auch, tatsächlich exzerpiere. Das heißt, dass ich mir wichtige Stellen rausschreibe und überlege, okay, das könnte mir weiterhelfen bei meinem Forschungsgang, bei meinem Gedankengang. Und natürlich kann ich auch, Stichwort Inhaltsverzeichnis, Gliederung, ChatGPT fragen, kannst du mir eine vorläufige Gliederung zu diesem und jedem Thema geben? Ich muss aber eben immer wissen, dass auch das nicht faktenbasiert ist. Ich kann es als ein Tool verwenden, aber ich muss immer andere dazu nehmen und mir klar machen, was macht dieses Tool? Es bildet im Grunde genommen ein statistisches Mittel. Ja? Es hat ja wahnsinnig viele Daten zur Verfügung und hat all diese Daten, nimmt es und macht daraus das wahrscheinlichste Ergebnis. Möchte ich in der Wissenschaft das wahrscheinlichste Ergebnis haben? Nein.
Genau, Sie haben ja gerade gesagt, dass KI bzw. ChatGPT alleine dann ja nicht reicht, um sich eine gute Gliederung zusammenzustellen. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, kann KI denn dabei helfen, die Argumentation zu schärfen, statt sie zu verwässern?
Also natürlich kann man durch einen gezielt gesetzten Prompt kann man die KI dazu kriegen, dass sie nochmal genauer und genauer die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen, zusammenfügt. Und das kann dann wiederum ein Ausgangspunkt für Recherche sein. Unsere neue Fakultät heißt ja Fakultät für Informatik und digitale Gesellschaft. Ich sehe mich bei der digitalen Gesellschaft. Wir müssen ja auch fragen, woher kommt der Druck? Woher kommt der Druck, dass wir jetzt glauben, wir müssten X und Y und Z mit KI machen? Oder mit großen Sprachmodellen machen? Weshalb ist es in aller Munde? Weil dahinter ja auch ein wirtschaftliches Interesse steht. Und diese Technik, diese Technologie verbraucht sehr viel Energie. Sie ist klimaschädlich. Wir müssen uns als Gesellschaft auch fragen, möchten wir das? Also wir müssen, glaube ich, den Blick weiten und eher in der Vogelperspektive drauf gucken, was machen wir da eigentlich gerade?
Wir haben uns natürlich auch gefragt, so um das ganze Thema, neben dem Umweltthema gibt es natürlich auch Biases, die einfach in den Trainingsdaten sind und bei jeder Antwort, die wir bekommen von einer KI, irgendwie mit einhergehen. Und wenn wir diese dann auch noch benutzen in unserer Forschung, in unserer Wissenschaft, dann verbreiten wir die ja auch noch weiter.
Da sprechen Sie etwas ganz, ganz Wichtiges an. Also der Bias ist das eine, das andere ist Verlässlichkeit. Ja? Wir leben in einem Zeitalter, wo die Wissenschaft tatsächlich ganz stark gefordert ist, zu sagen, wir haben valide, verlässliche Daten, wir argumentieren klar, wir schreiben klar und deutlich, wir haben logische Argumentationsfolgen. Das ist unser unique selling point. Das ist das, was wir besonders gut können. Deswegen glaube ich, ist es wirklich hochgefährlich zu sagen, man bedient sich dieser KI, als sei das irgendwie so ein Tool wie alle anderen.
Sehr spannender Einblick. Gehen wir mal weiter in unserem Schreibprozess. Und zwar kommen wir jetzt zu, ich würde sagen, dem größten Part, und zwar das tatsächliche Schreiben des Textes. Hier laufen alle Arbeit, die wir bereits getan haben in unserer Literaturrecherche, in der Gliederung, in unserer Argumentation ein. Und jetzt mal außen vor von dem Thema KI. Was macht denn einen guten wissenschaftlichen Text aus und wie entsteht dieser?
Also für mich ist ein guter wissenschaftlicher Text einer, der Klarheit in Struktur und Sprache aufweist, der in seinen Gedankengängen originell ist, der aber auch Haltung und individuelle Stimme hat. Wichtig, dass ich auch Bezug auf eine wissenschaftliche Community nehme in meinem wissenschaftlichen Text und dass ich ein originelles Thema, einen originellen Gedanken habe, dass ich den Leser auch mitnehme und führe. Also wissenschaftliches Schreiben heißt nicht besonders kompliziert, besonders viele Fremdworte, sondern dass ich als Leserin oder Leser, so wie ich neulich bei dem Essay von Dirk Lewandowski hier an der Fakultät, gedacht habe, Mensch, diesen Gedanken hast du so noch nicht gehabt. Ne, KI-Chatbots als Suchsysteme, Suchmaschinen als KI-Bias kann man nachlesen. Dirk Lewandowski kann ich sehr empfehlen. 18 Seiten gelesen, einen Gedanken verstanden. Danke, Dirk Lewandowski. Also, wie das nun im Einzelnen passiert, es ist Arbeit.
Es ist auf jeden Fall Arbeit. Und in unseren Arbeiten sind wir immer mal auf den Satz gestoßen, dass Schreiben Forschen ist. Können Sie uns, also ich kann mir darunter was vorstellen, aber können Sie uns einmal so für unsere ZuhörerInnen erklären, was dieser Satz eigentlich bedeutet?
Ja, also warum ist Schreiben Forschen oder warum ist Schreiben so zentral für den Denkprozess? Ich würde sagen, weil es wehtut. Weil es wehtut, weil ich da sitze, Sie nicken beide, weil ich da sitze und einfach denke, oh Mann, du hast doch schon fast den Gedanken, den hast du doch schon fast. Und jetzt guckst du nochmal in die Quelle und das ist es aber auch nicht. Jetzt stehst du nochmal auf und holst dir noch einen Kaffee und verdammt nochmal. Und irgendwann dann ist man im Schreibflow, ist begeistert und sagt, ja, richtig, jetzt bin ich hier, ich bin fokussiert auf das Thema und ich bin gedanklich weitergekommen. Also es ist wirklich so, dass das schriftliche Verfassen einen dazu zwingt, genau zu sein. Diesen Prozess, von dem würde ich mir so wünschen, dass alle meine Studierenden den einmal mit Leidenschaft durchgehen. Denn das bedeutet wissenschaftliches Schreiben. Das bedeutet, dass man die Erkenntnis ein klein bisschen weitertreibt.
Und vielleicht sagt man deswegen auch, dass kompetente Schreibende nutzen Schreiben zum kritischen Denken, weil halt genau diese Prozesse passieren in dem Moment, wo man dann nochmal die Worte, die man ja vorher nur gelesen hat, dann irgendwie indirekt zu Papier bringt.
Ja, es gibt ja eine aktuelle Studie vom MIT von Natalia Kosmina und anderen. Die haben drei Gruppen von Studierenden gebildet. Die einen sollten einen Essay schreiben nur mit Hilfe ihres Hirns, die anderen mit Hilfe von Suchmaschinen und die dritte mit Hilfe von KI. Und man hat dann die Hirnströme gemessen und eben festgestellt, dass diejenigen, die nur mit dem Hirn gearbeitet haben, die meiste neuronale Aktivität hatten. Und auch dann noch mal eine vierte Gruppe gebildet, dann sollten die zuerst nur mit dem Hirn gearbeitet haben, sollten dann mit KI arbeiten, die waren auch noch besser. Und die zuerst mit KI gearbeitet haben, die konnten sich gar nicht mehr erinnern. Die konnten ihre eigenen Essays noch nicht mal marginal zitieren. Das heißt, da haben wir wirklich auch eine wissenschaftliche Studie, die zeigt, dass Schreiben den Denkprozess befeuert und dass das Schreiben essentiell auch für ein wissenschaftliches Studium ist.
Ja, wenn man immer das 1:1 von der KI übernimmt, dann kriegt man ja auch gar nicht gespiegelt. Was hätte ich denn falsch gemacht, wenn ich das selbst gemacht hätte? Wo liegen meine Fehler? Und dann hat man diesen Lernprozess, also auch aus seinen Fehlern zu lernen und Fähigkeiten zu erlangen, der existiert dann ja einfach faktisch nicht mehr.
Ganz richtig, ganz richtig. Also woraus lerne ich? Ich lerne aus Fehlern. Ja, dass sich verrennen, dass gegen die Wand rennen, dass die Bachelorarbeit oder Masterarbeit an die Wand schmeißen wollen, das ist so wichtig. Es ist so wichtig. Es geht um diesen Prozess. Also es sind diese Prozesse, an denen ich interessiert bin, dass meine Studierenden die durchmachen.
Ja, wir haben also gesagt, dass das eigenständige Schreiben als Werkzeug des Denkens so wichtig ist. Und da stellt sich dann die Frage wieder in Bezug auf KI. Wie kann KI beim Formulieren unterstützen, ohne den eigenen Schreibstil und die eigene Arbeit zu überdecken? Wie ist da Ihre Meinung?
Also, ich würde wieder recht anarchisch fragen, weshalb müssen wir die KI da überhaupt befragen? Ja, weshalb brauchen wir die, wenn wir schreiben lernen wollen? Wie gesagt, also zum Ideenfinden, ja. Weshalb brauchen wir sie? Also natürlich kann ich der KI sagen, ja, hier ist mein Essay oder meine halbe Hausarbeit und sowas und fass mir das zusammen oder schreib mir das noch wissenschaftlicher. Die Ergebnisse, die ich da bisher gesehen habe, haben mich überhaupt nicht überzeugt. Warum nicht? Wenn es ein wissenschaftliches Sprachregister sein soll, ist es voller Fremdworte. Das ist dann aber auch nicht so, wie die Studierende sonst schreiben würde. Man kann alles Mögliche mit der KI machen. Die Frage ist nur, muss man das? Ja, und weswegen fühlen wir uns alles unter Druck, das zu tun? Wäre nicht die Zeit, die Sie investieren, um Ihre persönliche KI zu trainieren, wäre die nicht besser investiert, wenn Sie dann einen eigenen Aufsatz wieder schrieben? Also das ist eben so die Frage, wofür will ich meine Zeit verwenden? Aber sicherlich, also ne, Wittgenstein sagt, die Welt ist, was der Fall ist. So. Und der Fall ist nun mal, wir haben diese KI. Wir müssen damit also irgendwie umgehen als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Aber ich plädiere doch sehr für eine kritische Distanz und für ein Innehalten und für ein Nachdenken.
Die Frage ist natürlich auch, wie weit wir uns von dem distanzieren können. Es kann ja sein, dass zum Beispiel so wie die Rechtschreibprüfung bei Microsoft Word irgendwann KI in diese Tools integriert wird oder auch schon jetzt integriert wird. Und wie weit kann man sich davon distanzieren und sagen, ich benutze es gar nicht, wenn es ja so präsent überall ist?
Also dazu kann ich sehr gut was sagen, denn ich arbeite ja auch als Lektorin und ich kann sagen, meine Beobachtung ist, dass seit es diese Kooperation von Microsoft mit OpenAI gibt, also seit KI integriert ist in die Rechtschreibkorrektur, ist sie deutlich schlechter geworden. Ich arbeite seit über 20 Jahren als Lektorin, der kann mir nichts erzählen, aber das ist hochgefährlich für viele anderen.
Ja, dann bin ich mal gespannt auf Ihre Antwort auf die nächste Frage. Und zwar wäre die nämlich, dass ja gerade für Studierende, die vor dem weißen Blatt Papier sitzen und oft nicht wissen, wie komme ich jetzt weiter, wie komme ich voran, könnte KI ja eine Hilfe sein, beziehungsweise ist es eine einfache, schnelle Lösung, mal die KI zu fragen. Und was meinen Sie, kann KI die sprachliche Hürde senken und die Angst vor dem Schreiben nehmen?
Die Angst vor dem Schreiben nehmen. Also dazu mache ich relativ viele Übungen in meinem ersten Semester und die kommen eher so aus dem Creative Writing, aus dem Free Writing. Und ich glaube, das hat sehr viel mehr auch mit Persönlichkeit zu tun und mit Angst, dass man was Falsches schreibt, dass man sich schämt. Das ist irgendwie so. Und das mache ich also ganz viel. Handschriftliche Übungen machen wir da. Es ist ja dann immer, ich lagere es aus an die Maschine. Es ist ja die Maschine, die das macht. Ich weiß nicht, ob das Angst nehmen kann.
Was sollten Ihrer Meinung nach Lehrende besonders fördern, damit die Studierenden weiterhin selbstständig denken und KI als Partner im Schreibprozess verstehen und ja, nicht KI die vollständige Arbeit überlassen?
Ja, also wie ich ja schon sagte, mache ich relativ viele Arbeiten aus dem kreativen Schreiben, Übungen mit der Hand zu schreiben. Aber worum es mir vor allem auch geht, ist, dass wir Lehrende, glaube ich, die Unterscheidungsfähigkeit der Studierenden trainieren sollten. Also Unterscheidungsfähigkeit, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Kompetenz in der Wissenschaft, dass ich feststelle, das hier ist eine valide Quelle, das ist keine valide Quelle. Das hier ist ein wissenschaftlicher Sprachduktus, dieses ist keiner. Hier habe ich das Gefühl, da ist was faul, da stimmt eine Quelle nicht. Dass ich mir das bewahre, ja, das ist, glaube ich, so sind wir gefordert.
Und haben Sie da konkrete Methoden, die Sie Ihren Studierenden an die Hand geben für diese kritische Auseinandersetzung und ja, um KI eben als Werkzeug einzusetzen, ohne sich von ihr lenken zu lassen?
Also eigentlich richtige Methoden habe ich nicht, bis auf die Tatsache, dass wir das eben uns gemeinsam anschauen und ich auch jedes Semester überrascht bin, was kann sie jetzt schon, was kann sie da noch nicht oder aber eben auch, wie kritisch oder wie gewöhnt sind die Studierenden an diese Tools. Das ist das Einzige, was ich als Mittel habe, ist gemeinsam sich dieser neuen Herausforderung stellen und so kritisch wie möglich, aber natürlich auch so lebensweltlich, praktisch wie nötig, sich das anzugucken und zu gucken, okay, wie machen wir da weiter als wissenschaftliche Community. Also ich habe da auch kein Rezept. Und in höheren Semestern kann man sicherlich Studierenden auch zutrauen, dass sie das selber gut einschätzen können.
Könnten Sie noch mal in 2-3 Sätzen zusammenfassen, welche Probleme Sie sehen, wenn KI große Teile des Schreibens übernimmt, zum Beispiel Formulierung, die Struktur oder auch den Schreibstil?
Also sollte KI große Teile des Schreibens übernehmen, sehe ich vor allem Schwierigkeiten bei den Leuten, die wir hier ausbilden an der Hochschule. Wie soll jemand, der nicht gelernt hat, durch Schreiben zu denken, wie soll diese Person in einem komplizierten Auftrag später im Beruf, da steht ein Professor vor mir an der wissenschaftlichen Bibliothek und das hat eine besondere Idee, was er noch sucht und ich muss ihm dabei helfen als Bibliothekar. Wie soll er oder sie diesen Auftrag erfüllen, wenn er selbst nicht gelernt hat, selbstständig zu denken, was man durchs Schreiben ja lernt?
Als Vorbereitung auf unseren Podcast haben wir uns natürlich auch mit den Meinungen, die so bestehen, auseinandergesetzt. Unter anderem das Paper Offenlegung der KI-Nutzung an Hochschulen der Rechtsstelle für digitale Lehre gelesen. Und da sagen die AutorInnen des Papers, dass die Nutzung textgenerierter KI dann problematisch wird, sobald sie den eigenen kreativen und analytischen Beitrag ersetzt oder die Antworten der KI einfach ungeprüft übernommen werden. Stimmen Sie dem zu?
Auf jeden Fall. Also das habe ich jetzt nicht so eloquent ausgedrückt, aber das entspricht genau dem, was ich meine, dass eben das Kreative an der Wissenschaft ganz wichtig ist. Also jede kreative Beschäftigung mit dem Stoff hilft und die kreativste Beschäftigung ist vielleicht wirklich das Schreiben.
Werfen wir jetzt einen Blick auf die Überarbeitung und die Reflexion im wissenschaftlichen Schreibprozess. Und zwar stellt sich hier die Frage, wie KI in der Überarbeitungsphase sinnvoll eingesetzt werden kann, ob Sie da Vorteile sehen und kann oder darf sie beim sprachlichen Feinschliff, bei der Kohärenz oder bei der Zitierweise helfen, ohne den Inhalt zu verfälschen.
Das kann man machen. Man stellt dann fest, dass die KI immer wieder Sachen auch umstellt, Fachbegriffe auch verwirft oder durch andere ersetzt, weil das ja ihr statistischer Auftrag ist. Ich frage mich, wie sinnvoll das ist. Natürlich bedeutet Wissenschaft auch Freiheit, und wenn das jemand geschickt und gut machen kann und aber eben das Unterscheidungsvermögen, das Urteilsvermögen dann auch bereits hat, zu sagen, okay, diese Passage, die habe ich dreimal umgedreht und ich weiß immer noch nicht, wie ich sie gut formuliere, liebe KI, mach mal, und dann bing, die KI hat es gemacht, okay, aber ich muss es ja erstmal beurteilen können. Und das ist mein Punkt. Und beurteilt, wann wird ein Text gut? Wann kann ich das beurteilen? Indem ich viele Texte gelesen habe, gute wissenschaftliche Texte, gute Paper gelesen habe, dann kann ich es beurteilen. Und indem ich selbst geschrieben habe. Wenn ich das nur die künstliche Intelligenz machen lasse, dann habe ich ja kein Urteilsvermögen.
Nehmen wir jetzt mal an, das sind nicht Ihre Erstis, die ihr erstes Semester ohne KI machen, sondern Studierende, die irgendwie nie gelernt haben, richtig wissenschaftlich zu schreiben und sich vollkommen auf die KI verlassen teilweise. Glauben Sie, dass diese Studierende trotzdem noch kritisch die Texte, die von der KI kommen, bewerten können, wenn sie nie richtig gelernt haben, wie man richtig schreibt? Also braucht man das Schreiben, um dieses kritische Bewerten von den KI-Texten ja zu praktizieren?
Das glaube ich ganz unbedingt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass daraus eine kritische Kompetenz, Sprachkompetenz erwächst. Wie gesagt, was jetzt vielleicht auch ein bisschen zu kurz kam, was natürlich auch ganz viel hilft, ist einfach lesen. Lesen, lesen, lesen. Das ist, wenn man viel liest, schlaue Texte liest, dann weiß man auch, wie man schlaue Texte schreibt.
Und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Schritt des wissenschaftlichen Schreibprozesses, und zwar zu der Abgabe und der Transparenz. Und gerade angesichts der KI-Entwicklung stellt sich natürlich für uns die Frage, wie Hochschulen sich nun anpassen müssen oder vielleicht auch neue Regeln aufstellen müssen. Wie transparent sollte der Einsatz von KI-Tools in Schreibaufträgen sein?
So transparent wie möglich von Anfang an. Wie das andere dann Kollegen machen, weiß ich nicht. Das ist auch natürlich immer, ne, eine Frage, wie man das handhabt. Aber das muss ganz klar sein, und es muss dann auch gesagt werden, okay, hier, wenn ich KI eingesetzt habe, dann schreibe ich das dazu. Man muss ja eine Eigenständigkeitserklärung verfassen bei der Bachelorarbeit, Masterarbeit und so weiter und so fort. Und da sollte dann eben auch die Verwendung von KI, ich habe DeepL genutzt zum Beispiel oder ich habe ChatGPT genutzt, auf jeden Fall drinstehen, und nicht nur allgemein, sondern vielleicht auch bei welchen Passagen. Das Problem ist trotzdem für mich als Prüfende, da das ja nicht reproduzierbar ist, was die KI macht, kann ich ja auch da nicht überprüfen. Ne? Es wird mir wieder eine andere Antwort geben. Also es bleibt ein nicht überprüfbarer schwarzer Raum, ja, wo ich auch nicht weiß, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, glaube ich, befinden wir uns an einem ganz entscheidenden Punkt, und auch wichtig, dass wir hier zum Beispiel in so einem Gespräch darüber sprechen.
Vielen Dank für das interessante Gespräch zu diesem wichtigen Thema.
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre schlauen Fragen und dafür, dass Sie sich so engagiert hier gezeigt haben. Herzlichen Dank.
Wir haben heute gelernt, dass KI nicht nur eine Bedrohung ist, sondern ja vielmehr ein neues Werkzeug sein kann. Ein Werkzeug, das den wissenschaftlichen Schreib- und Reflexionsprozess verändern kann, aber auch bereichern kann. Und entscheidend dabei ist, wie wir es einsetzen, nämlich bewusst, kritisch und reflektiert. Dabei wird deutlich, dass KI-Kompetenz immer mehr zu einer Schlüsselqualifikation wird, fast so unverzichtbar wie die Schreib- oder Medienkompetenz. Digital Literacy, also die Fähigkeit, digitale Technologien kompetent, kritisch und verantwortungsvoll zu nutzen, heißt nämlich nicht nur, einfach Tools zu bedienen, sondern diese dann auch sinnvoll in die eigenen Arbeitsprozesse zu integrieren. Gleichzeitig stellen sich hier auch größere Fragen. Inwiefern zeigen klassische Klausuren oder Hausarbeiten noch wirklich die eigenständige Leistung der Studierenden? Vielleicht müssen wir den Begriff Leistung im akademischen Kontext neu denken und bewerten und weg von der reinen Reproduktion von Wissen hin zu der Fähigkeit, Informationen kritisch zu nutzen und reflektierend einzusetzen. KI eröffnet genau hier neue Perspektiven, und wir stehen ja auch erst am Anfang von dieser Debatte, die den wissenschaftlichen Alltag und das Studium grundlegend verändern wird.
Danke, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, hört euch gerne auch die nächsten Folgen an. Denn das neue Kapitel rund um KI im Hochschulkontext hat gerade erst begonnen. In der nächsten Folge, Prüfung Neudenken zwischen Feedback und Verantwortung, geht es darum, wie Prüfungen sich aufgrund von künstlicher Intelligenz verändern werden. Bis zum nächsten Mal bei Digitales Dilemma.
Digitales Dilemma, eine Produktion der HW Hamburg 2026.